Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute sind wir wieder mal zu Gast und zwar bei Katharina Seiser. Wie heißt es so schön? Preisgekrönte Kochbuchautorin. Außerdem unter anderem gelernte Köchin und Kellnerin im Rahmen der schulischen Ausbildung. Studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Journalistin, Ex-Gastrokritikerin. Moderatorin, Wahlwienerin und vieles andere mehr. Seit 2015 schreibt Katharina eine Rezeptkolumne für den Falter. Danke, dass wir bei dir sein dürfen.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Du also, und der Haubentaucher.
Ja, genau. Also heute dürft es wahrscheinlich jetzt am Vormittag schon an die 30 Grad haben. Es wird ein warmer Tag und dein jüngstes Buch passt super und deswegen sind wir eigentlich auch da. Dein jüngstes Kochbuch heißt nämlich Gut bei Hitze und ist im Brandstätter Verlag erschienen. Angesichts der aktuellen Temperaturen also eine ausgesprochen gute Idee und wird sich auch leider halten. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Sommern auch nicht wesentlich kühler. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, die Idee ist schon 2013 entstanden, also vor schon einem Nächterl, wie man es auf gut Oberösterreichisch sagt. Und mich ist diese wienerische Art zu sudern und sich zu beschweren einfach so ein bisschen angegangen. So als Hitzesudern heißt es ja. Gibt es ja auch als Hashtag. Und damals habe ich so als Gegenbewegung den Hashtag mit der mir innewohnenden Renitenz gegründet und habe unter diesem Hashtag Gut bei Hitze damals schon Ideen, kulinarische und auch nicht nur kulinarische, sondern ein bisschen darüber hinausgehende gesammelt, mit denen man besser mit der Hitze umgehen kann. Und so ist über die Jahre eine große Sammlung entstanden, die ich dann im nächsten Jahr auch auf Esskultur auf meine Website gestellt habe und die dann immer zu Beginn des Sommers, meistens mit Beginn der ersten Hitzewelle, das war ja heuer schon vor einem Monat, wie wir wissen, also jedenfalls zu Pfingsten, über einem Monat, genau, wieder geteilt worden. Und irgendwann einmal haben wir dann gesagt mit dem Verlag, naja, eigentlich wäre es schön, tatsächlich die Rezepte dazu zu haben und nicht nur den Titel. Also nicht nur Nizza-Salat, Wurstsalat oder Tomat mit Mozzarella, sondern wie macht man denn das so, dass es wirklich gut schmeckt bei großer Hitze und halt mit der mir innewohnenden Sorgfalt.
Gib unseren HörerInnen einmal ein paar Tipps bitte. Was ist denn gut bei Hitze? Frei nach Ambros, ein Gulasch und ein Seidel Bier?
Ja, wenn man sich nachher dann legen will, dann kann man das machen und das kennen halt leider nicht alle. Und unsere Sommer dauern ja immer länger, neuerdings, von Mai bis September oder noch länger. Das heißt, es geht nicht 4 Monate lang Ausnahmezustand oder Badpommes. Das ist zu wenig. Es muss auf jeden Fall saftig sein, weil Flüssigkeit ist das Allerwichtigste und die können wir nicht nur trinken, sondern die sollten wir auch essen. Was ist saisonale Küche? Saisonale Küche basiert auf frischen Zutaten. Wann gibt es die? Jetzt. Das heißt, eine große Auswahl an Gemüse und Obst, die jetzt auch wirklich gut schmeckt, weil es in der Nähe wächst, frisch geerntet werden kann und so weiter. Das ist die Basis. Und dazu, weil das eben nicht reicht, weil ich davon nicht satt werde, kombiniere ich sehr gern alle möglichen pflanzlichen und tierischen Eiweiße. Das klingt jetzt weniger sexy, als es dann sich in einem Rezept liest. Also sprich alle Arten von Käse, Milchprodukten, mal an Dosenfisch, weil da gibt es auch kein Hygieneproblem. Und so, dass ich halt dann das Gefühl habe, ich bin auch gut gesättigt, aber nicht angeschwart.
Angeschwart habe ich noch nie gehört, aber man kann sich ungefähr vorstellen, was es bedeutet. Nehmen wir mal eins deiner Rezepte her, Gazpacho, da kenne ich mich aus, ich habe ein bisschen in Spanien gelebt. Wie kommt denn die Melone in dein Gazpacho? Und nachfolgende Frage, experimentierst du gern, recherchierst du dann alte Rezepte oder lernst du das Internet auswendig oder wie geht sich das dann aus?
Alles miteinander. Also wie sie hineinkommt, ist recht leicht erklärt. Erstens mal Vorbild Eckhard Witzigmann, der hat es schon mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 20 Jahren schon in einem seiner Kochbücher, ich glaube das war damals mit Bioleck, also ein sehr ungewöhnliches, weil Bioleck ja nicht wirklich als großer Koch bekannt wurde, aber als großer Talkmaster und die beiden miteinander ein hervorragendes, leider schon lange vergriffenes Kochbuch zu vegetarischer Küche gemacht haben. Und das war der eine Grund, also wenn es Witzigmann macht, kann man normalerweise gut hingreifen, aber also er hat es, glaube ich, nur auf Basis von Wassermelone gemacht. Ich habe mir dann später gedacht, die Basis einer guten Gazpacho ist ja eigentlich Gurke. Die Tomate kam ja viel später, also eigentlich ist es Brot und Essig. Ja. Aber dann kam die Gurke, die ist ja schon länger bei uns heimisch und wie wir wissen, sind die Paradeiser erst viel später gekommen. Wir glauben alle, es ist eigentlich eine kalte Paradeissuppe, womöglich nur mit irgendeinem gekochten Zutat drinnen, das geht überhaupt nicht. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wenn ich vielleicht jetzt noch nicht so gute Paradeiser habe, die wir üblicherweise schon verwenden und Gurke ist sowieso drinnen, dann könnte ich doch auch die der Gurke nahe verwandte Melone um eventuelles nicht ganz reifes Tomatenmaterial auszugleichen, ergänzen. Und damit habe ich diese fruchtige Süße, die gescheide reife Fleischparadeiser, aber meistens erst so im August haben und ich möchte aber vielleicht im Juni schon eine essen, durch die Süße der Wassermelone aufgefangen.
Wir haben gestern Mozzarella nicht mit Tomate kombiniert, sondern auch mit Pfirsich. Mhm. Also man kann durchaus ein bisschen experimentieren mit Obst und Gemüse.
Unbedingt. Das ist eine meiner liebsten Spielwiesen. Also ich liebe salzige Gerichte mit Früchten kombiniert, in jeder Form, ganz egal wie. Und da bietet sich natürlich diese Hochsommerküche besonders an, weil es ja einfach genug davon gibt. Also ich habe immer meinen Pfirsich-Paradeiser-Salat mit Käse, weil das einfach so eine schöne Kombination ist. Dann braucht es halt oft eine gewisse Säure, damit es nicht ins Obstsalatige abdriftet, da muss man aufpassen. Und natürlich auch eine Vielfalt von diesen Kräutern, die es ja jetzt gibt. Alle, die einen Garten oder ein gescheites Fensterbankerl haben, wissen, die gedeihen und sprießen jetzt wie blöd. Und das sollte man dann nicht nur als Dekoblatt aufs Schnitzi, auf die Zitrone legen, sondern so wie einen Salat eigentlich verwenden.
Kommen wir einmal ganz zum Anfang deiner Karriere. Wieso dieser Weg in die Gastro, also schon in der Schule? Und vor allem, wieso bist du denn dabei geblieben? Weil ich glaube, sehr viele lernen Kochkellner und werden dann irgendwann Versicherungsmaklerin oder was auch immer, weil es halt einfach schon eine schwere Branche ist. Du bist jetzt auch nicht Restaurantbesitzerin und Kellnerin im Hauptberuf, aber wieso dieser Weg zum Kochen, zur Gastro?
Ich wollte ja gar nicht kochen lernen. Das ist immer das Erste, weil ich bin aufgewachsen in dem Wissen, dass Frauen, wenn sie emanzipiert sind, das nicht mehr Not haben. Wir brauchen nicht kochen, um überleben zu können. Wir gehen einfach irgendwo essen, kaufen uns was zum Essen und so weiter.
Ja, männlichen Küchenchefs, ne?
Wahrscheinlich, genau, in der Regel. Es wird ein bisschen besser im Moment, die Aufmerksamkeit zumindest. Da sind die Frauen in den Küchen ja auch immer gewesen. Meistens nur nicht in den prestigeträchtigen Positionen. Jedenfalls bin ich aufgewachsen als Mensch, dem eigentlich nichts anderes wichtig war als Essen. Meine Mama hat vor kurzem einmal gesagt, du, ein bisschen Sorgen habe ich mir manchmal schon gemacht über dich als Kind, aber es war nicht verhaltensauffällig im Sinne von, man muss irgendwo hingehen, sondern das Dirndl denkt nur ans Essen und redet nur über das Essen. Aber das Problem war, ich konnte ja daraus keinen Beruf machen, weil Essen als Beruf per se wäre Aktionskunst und damit zerstöre ich mich ja, also ganz gewiss, und auch wahrscheinlich die Lust und Freude dran. Das heißt, ich habe lange herummeandert und musste dann, wurde ins Internat gesteckt, aus anderen Gründen, die hier nichts zur Sache tun, und musste dort von einem akademischen Gymnasium, in dem ich Latein lernte von der dritten weg und eigentlich ab der fünften Altgriechisch gelernt hätte, ins Internat wechseln zu den Kreuzschwestern nach Bad Ischl. Dort habe ich meine ganzen Freundinnen nicht gehabt, das war alles sehr kurzfristig, und dort war Kochen Pflichtfach. So, jetzt stehe ich da, die behauptet hat, das braucht kein Mensch mehr, von der Mama, die mich immer in die Wirtshäuser und Restaurants ausgeführt hat, die ist immer mit dem ersten Gourmet-Jo schon herumgefahren mit mir als kleiner Zipf und ich durfte immer aussuchen, was ich wollte. Und habe plötzlich erfreut gemerkt am Kochen und dass ich das offenbar irgendwie ganz gut kann. So, jetzt war das so, ging das so dahin, dann bin ich ausgerissen, bin wieder zurückgekommen nach Salzburg, musste im selben Schultyp bleiben, weil eineinhalb Jahre Altgriechisch nachlernen in den Semesterferien, das geht sich nicht aus. So habe ich dort eben meinen Abschluss gemacht und dann gleich noch im Jahr drauf in der Maturaklasse, weil wir Fahrt waren, dann eine Freundin vom Jahr und unsere Mütter gemeint haben, die müssen wir beschäftigen, gleich noch die Konzessionsprüfung fürs Gastgewerbe dazu. Waren wir sehr jung damals, die Jüngsten, die das jemals in Salzburg gemacht haben. Und habe aber noch immer nicht gewusst, was ich beruflich mache. Habe aber gemerkt, dass die Kocherei mir schon liegt und Freude macht. Und das Essen natürlich sowieso am allermeisten und die Recherche und das Herausfinden von Dingen und Geschmäckern und schauen, ob man das zu Hause nachkreieren kann, was man irgendwo gelesen oder vielleicht noch gar nicht gekostet, sondern wirklich nur gelesen hat, zum Beispiel Thai-Curry-Pasten, habe ich dann auch gemacht. Und ein bisschen später kam das Schreiben dazu. Also ich hab nie geschrieben im Sinne von, ja, Tagebuch, wie wir alle oder viele von uns, die diesen Ausdruck schätzen. Aber ich habe nie geschrieben so im Sinne von, ich schreibe jetzt einen Roman und der ist in meiner Schreibtischlade immer noch und der wird dann entdeckt, posthum oder so. Auf Halde oder auf Vorrat habe ich nie geschrieben, das ist nichts für mich. Ich kann nur mit Purpose irgendwie, mit Ziel und Absicht schreiben und mit Deadline. Und die Freude an der Sprache und die Freude am Essen ist dann offenbar irgendwie zusammengekommen. Eigentlich zuerst ganz klassisch im journalistischen Sinne, schreiben übers Essen und später dann durch einen leider verstorbenen Freund und einen der größten Köche, den wir jemals hatten, den Meinrad Neunkirchner, auch das Kochbuch schreiben. Und durch die Arbeit mit ihm habe ich erstens unglaublich viel gelernt und zweitens alles Selbstvertrauen bekommen, dass ich trotzdem ich nicht ein Restaurant habe und ich habe ein halbes Jahr in der Gastronomie gekocht, also ich weiß, wie das ist und weiß auch, dass ich das nicht wollte zu der Zeit, weil da habe ich gleichzeitig meine Diplomarbeit schreiben wollen und das ist mir einfach physisch nicht möglich gewesen. Ich war einfach so fertig und habe gedacht, nein, das ist nicht meine Zukunft, das möchte ich nicht. Und durch das habe ich aber trotzdem das Selbstvertrauen bekommen, zu sagen, okay, ich kann das auch selbst. Ich muss es nicht wie er machen oder wie jemand anderer, sondern so wie das, was ich gerne mitteilen möchte und vor allem, dass ich Menschen so an der Hand nehmen kann, die so wie ich aufgewachsen sind, ohne jemanden zu Hause, bei dem ich, oder bei der meistens ich mir das abschauen kann. Und dann, es gibt diese peinlichen Momente, dass du jemanden fragst, das geht mir immer nur so als Profi, wie hast du denn das gemacht? Und dann sagt er wer als Antwort, ja, ganz normal das und das. Und das finde ich eigentlich, also ich als das ist mein Beruf, finde es unmöglich, so eine Antwort zu geben. Ich verstehe, dass es wer andere gibt, der das nicht machen muss, aber was soll ich denn damit anfangen? Was ist denn dein ganz normal? Und meine Aufgabe hat sich herauskristallisiert, ist dieses ganz normal in Worte zu fassen und zwar so, dass ich es nachvollziehen kann in mich, dass die Sachen, die mir schmecken, genauso bei dir daheim funktionieren, wenn du das machst.
Ja, ich glaube, das ist einer der Erfolgsfaktoren, muss man sagen, bei dir. Du hast eine Playlist für dein Buch zusammengestellt und zuerst haben wir gedacht, oh mein Gott, was kommt jetzt?
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, geschmackssicher und humorig. Was hörst du denn beim Kochen am liebsten außer dem Haubentaucher-Podcast?
Ja, meinen Mann, freiwillig oder unfreiwillig, weil der ist Opernsänger und die singen zu Hause nicht irgendwie die schönsten Arien durch, sondern meistens die Stöhnen, die noch nicht so gut funktionieren. Und ansonsten bin ich tatsächlich eher ein visueller als ein auditiver Mensch. Also ich tue mir schwer mit dieser Parallelverarbeitung. Ich höre, wenn dann Musik eher beim Zusammenräumen oder Küchputzen. Ansonsten brauche ich den Fokus auf meinen anderen, eigentlich drei wichtigen Sinnen, fast vier, naja, doch, das Hören brauche ich fürs Kochen. Und zwar ganz wichtig sogar, vor allem, wenn was am Herd steht. Also ich brauche meinen Geruchssinn, ich brauche meinen Geschmackssinn, ich brauche meinen Tastsinn in den Händen und das reicht eigentlich. Ich würde es manchmal gerne. Ich finde es ganz cool, wenn ich, hast du so in Filmen eine Szene sehe und du hast irgendeine coole Musik und währenddessen wird da lästig das Gericht bereitet, aber ich leider bin ich es nicht.
Ja.
Aber wenn ich es wäre, dann wären es wahrscheinlich sehr häufig die Beatles, ganz klassisch.
Okay. Die Fotos im Buch von Vanessa Mars sind wirklich erstklassig, muss man sagen. Ehrliche Antwort bitte, da wird jetzt gar nicht und niemals geschwindelt mit irgendeinem Schäumchen oder sonst was, wie bei vielen Food-Fotos.
Im Gegenteil, es geht noch weiter. Meine Gerichte für die Fotos sind alle abgeschmeckt und zwar so, dass ich sie dir servieren könnte. Das haben wir am Anfang mal diskutiert, wann manchmal das Licht, wir fotografieren ja nur mit natürlichem Licht und hier bei uns in dieser Wohnung, wo du gerade bist, oder ihr seid, hallo Haubentaucher, er horcht immer so zu und schaut mir dann so an, so ein bisschen vorwurfsvoll, ich möchte auch integriert werden in die Kommunikation, bitteschön. Und am Anfang haben wir gesagt, wenn das Licht jetzt gerade passt und die Vanessa sagt, her mit dem Teller und ich sage, und ich stelle ihn hin und dann sage ich, ah Moment, ich habe es nicht abgeschmeckt, fertig. Und mein Mann sagt, der ja immer auch dabei ist, was sehr lieb von ihm ist, dass er mich so unterstützt, obwohl er einen anderen Beruf hat, außer die Matt ruft an, das ist der Deal, dann nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das geht nicht, ich muss das abschmecken, ich muss es nochmal runternehmen, ich muss es nochmal kosten und eventuell runternehmen, nochmal mischen und fertig machen, weil ich bin überzeugt davon, dass man das gespürt, ob das fertig ist. Also folglich, die Antwort ist ganz einfach, nie im Leben würde ich irgendeinen Trick machen für ein Foto, der zur Folge hätte, dass das nicht mehr essbar ist. Entschuldige, das wäre völlig absurd.
Ja, aber du weißt, dass das da draußen natürlich gang und gäbe ist. Ne?
Ja, wobei ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, weil man da auch gemerkt hat, dass diese artifizielle Art des Präsentierens eigentlich auch nicht mehr das ist, was man will. Aber es stimmt schon, es wird schon stabilisiert und Schäumchen werden aus anderen Substanzen gemacht und manchmal wird was draufgesprayt und so, das wird schon noch gemacht.
Ja, das ist natürlich sinnlos, weil dann schaut es daheim nicht mehr so aus und dann freut man sich auch nicht so.
Guter Punkt übrigens, dann schaut es nicht mehr so aus. Wir haben auch früher mit Meinrad, als der noch gelebt hat, auch über das gesprochen und er hat immer gesagt, naja, das Gemüse muss schon ein bisschen untergaren, damit das also eben nicht die Farbe verändert. Und ich verstand seinen professionellen Anspruch an die Hübschheit des Gerichtes, das dann für die Ewigkeit wo abgebildet ist. Aber ich habe von Anfang an gesagt, das mache ich nicht. Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, ich will, wenn das wer daheim nachmacht, dass das so ausschaut wie im Buch. Dass bei mir ein bisschen schöner ist, okay, das sollte schon sein, weil ich meine, ich habe erstens viel Zeit dafür und zweitens habe ich auch die Zeit, mich dem zu widmen. Und es ist ja so ja auch schön ausschauen, genau.
Ich habe es bei der Recherche jetzt nicht tagesaktuell eruieren können, aber ich nehme es an, du lebst vorwiegend vegetarisch, aber nicht vegan, ne?
Ich bin ganz normale Allesesserin, ich war 3,5 Wochen vegan, ja, haha, nein, habe pflanzlich gegessen, nicht einmal war ich vegan, weil ich hatte ja meine Lederschuhe genauso an zu der Zeit und so weiter. Und ich war auch nie Vegetarierin und es war auch nie Thema, aber mir war es wichtig, Bücher dafür zu machen, um den Blick zu öffnen und die Scheuklappen abzusetzen, was denn da alles gibt und dass wir alle viel mehr Pflanzen essen sollten. Daran besteht ja kein Zweifel, aber ob ich das dogmatisch oder nicht mache, das ist bitte Privatsache. Also ich bin es nicht, aber das kann jeder und jede handhaben, wie sie oder er möchte.
Ich habe in der Vorbereitung für den Podcast mit dem Kollegen Thomas geredet und der hat gesagt, ja, eine Frage hätte er schon an die Katharina Seiser, nämlich: Was ist denn das beste Rezept für Haubentaucher? Weil man isst ja auch Enten. Könnte man Haubentaucher essen, glaubst du?
Ja, wahrscheinlich schon, aber da hätten wir jetzt den Meinrad fragen müssen. Den müssen wir irgendwo herbeizitieren, weil der hat wahnsinnig gut, jetzt wollte ich schon sagen, Hülsenfrüchte. wie heißt das, Geflügel, Wasservögel, sehe fast dasselbe, ja. zubereiten können. Ja, ich weiß nicht. Ist der Tag, glaubst du?
Ja, ich glaube, dass da nicht so viel drauf ist wie auf der Ente. Ja. Der schaut wahnsinnig sportlich aus.
Ja.
Abgesehen davon, dass er schwer zu fangen ist, was schon super ist, muss man sagen. Aber
ja, und so viel gibt es auch nicht davon, also die muss man nicht alle zusammen essen, oder?
Aber was war denn so das Schrägste, was du gegessen hast? Ich habe zum Beispiel mal einen Dachs gegessen.
Ein Dachs? Und wie war er?
Naja, es hat der Mike Nehrer gekocht, den kennst du vermutlich aus dem Mostviertel und das war schon gut. Ich würde es jetzt nicht dauernd besteuern und kochen würde ich selber auch nicht, weil wo kommt der Dachs her? Aber kann man natürlich einmal probieren, ohne dass man jetzt immer gleich die ganze Fauna und Flora leer essen muss, weil es gibt ja Restaurants, die dann Kängurus und Krokodile servieren. Das habe ich genau einmal für einen Falter gemacht und dann nie wieder.
Ja, ich habe schon ein paar arge Sachen gegessen. Das ist immer die Frage des kulturellen Kontextes. Also Krokodil habe ich tatsächlich auch in Australien gegessen, allerdings von Ben Shrewy zubereitet im Etika in Melbourne, also eines der besten Restaurants in Australien überhaupt. Und das war wie Ripperl von, so kleine Ripperl vom Krokodil. Und es ist ja so eine Mischung wie irgendwie wie aus Kalb und Fisch, so ein bisschen, also Huhn, eigentlich eher Huhn, Fisch, und so mariniert, so sticky, also so, weißt du, so wie die Sticky Wings.
Ja.
Und, so. Und da ist es eher das Kopfkino, das natürlich mitspielt, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind, oder halt Ameisen, auch dort relativ üblich, üblicher als in Skandinavien, weil sie einfach dort zum, nicht jetzt Bushfood, weil es jetzt ja keine Pflanze ist, aber trotzdem zu den Aborigine-klassischen Zutaten irgendwie gehören und halt ein Zitrusaroma geben. Und auf der anderen Seite, die sogenannten komischen Sachen waren sicher das übliche Darm im vietnamesischen Lokal, gebratenen Darm, das brauche ich nicht wieder. Also das schmeckt für mich genauso, wie es klingt. Und vielleicht auch sowas wie Insekten in Asien, aber das ist auch irgendwie, das machst du halt einmal, weil du wissen willst, wie es schmeckt. Und das nicht für Eigengeschmack hat, sondern eher Texturfrage ist, und da tue ich mir grundsätzlich schwer, mir ist es einfach zu wenig. Und das ist aber gerade in China zum Beispiel ganz enorm wichtig, diese Textur, dieses Abknabbern von Hühnerfüßen oder eben auch Seegurke und so, wenn man denkt, es ist eh schön, wenn das eines der luxuriösesten Lebensmittel ist, wegen mir müssten sie es nicht zubereiten. Und das ärgste Heimische ist mir jetzt, während du das gesagt hast und vor allem wegen einem Haubentaucher, der da sitzt, auch noch eingefallen, das war einmal beim Philipp Rachinger tatsächlich eine Krähe. Und das war eher so, war ganz weird. Und das, kann mich auch noch erinnern, das ist schon lange her, kann mich auch noch erinnern, dass der Papa, also der Helmut Rachinger, irgendwie gesagt hat, da ist er nicht dabei. Also so ungefähr, da waren sie gemeinsam kurz in der Küche. Das war, hat der Philipp noch nicht das eigene Lokal gehabt. So, und das greifen wir jetzt nicht an. Vielleicht auch, da ist das schon dieses Mythische irgendwie auch, dass diese Krähe umwebt. Und wir haben ja hier gerade in Broder diese eine berühmte Saatkrähenkolonie. Und immer, wenn ich bei denen vorbeigehe, denke ich mir, ich habe schon Respekt vor den Vögeln. Es war super zubereitet, super geschmeckt. Das war damals die Zeit, wo viele Tauben und eben auch, ich glaube, Krähen waren es im Feviken von Magnus Nilsson in Schweden zubereitet wurden und wo dann mal so diesen Haxen mit den Krallen drauf am Teller liegen gehabt hat. Ja, genau, also so einfach ein bisschen provokativ. Aber es hat gut geschmeckt, aber es ist auch hier, es ist die Sache im Kopf natürlich.
Okay, ja, wir haben sehr viel Krähen dort, wo ich wohne, also vielleicht hole ich mir mal welche.
Ich weiß nicht, ob man das darf. Darf man das? Ich weiß das gar nicht.
Geschützt sein.
Ja, oder auch, ob man sie als Lebensmittel, was die darf man einfach alles was, selbst wenn es nicht geschützt ist, überhaupt als Lebensmittel in der Gastro anbieten, aber wenn du es selber machst,
ist es wurscht eigentlich.
Ich habe ja kein Restaurant. Ja,
aber gut, ich glaube, das werden wir doch vielleicht lieber sein lassen. Niemand wird mit mir Krähe essen wollen, vermutlich. Es gibt viele Kochbuchautorinnen, aber die wenigsten haben 15.900 FollowerInnen auf Insta. Wie gelangt dir das?
Ich habe keinen Zweck und kein Ziel verfolgt, wie nie in meinem Leben. Es gab nie einen Businessplan oder eine Bewerbung für irgendwas und genauso wenig einen Plan. Es war eher damals so, relativ zu Beginn, dass mich Freundinnen gefragt haben, gesagt, du musst dort sein. Und ich habe gesagt, warum muss ich denn dort sein? Ich bin eh auf Twitter. Was es war. Twitter war für mich genau richtig. Und nein, das mit den Fotos und wegen am Essen und so, das muss man so. Und sie haben natürlich recht gehabt.
Ja.
Und das Interessante ist, dass es für mich und die Community, die ich dort habe, nach wie vor eine heile Welt ist. Es ist ganz erstaunlich. Also Algorithmen hin oder her und komische Hasspostings und so weiter. Das kommt schon, das occasional, wenn ich irgendwas, wenn man irgendwo reinrutscht, was der mit irgendwas wo.
Also Fleisch zum Beispiel.
Ja, ist halt natürlich. Oft der, kommt schon mal wieder vor, weil dann irgendwer glaubt und sagt, ich darf kein veganes Kochbuch schreiben.
Ach so,
ein pflanzliches und dann ein Schinken zum Spargel posten oder so. Aber okay. Und das ist einfach, das ist passiert und es gibt keinen Plan und es gibt schon gar keinen Redaktionsplan oder Absichten oder Zeiten oder sonst irgendwas, sondern es ist mein Mitteilungsbedürfnis. Ich bin ein bisschen traurig eigentlich, dass ich dadurch Esskultur total vernachlässigt habe. Also was heißt dadurch? Durch die Arbeit und dadurch, weil halt dann das bisschen, was ich halt gerne draußen wissen möchte, auch um es später selber nachlesen zu können im Übrigen, das ist halt dann dort und nicht bei mir auf Esskultur.
es wird wahrscheinlich wieder retour gehen, wenn man ganz ehrlich ist. Social Media verliert angeblich ein wenig an Bedeutung, gerade auch bei Jungen. Aber was wirklich auffällig ist bei dem Account, gerade vergleichsweise einfacher Bild-Content geht bei dir auch wahnsinnig gut. Ja. Alle reden von irgendwelchen tollen Reels. Du postest halt einfach Essen. Ja.
Ja.
Und das, ja, das war schon spannend zu sehen. Und ich glaube schon für Autoren, Autorinnen, für Kulturschaffende sind solche Kanäle halt irgendwie schon wichtig. Jeder Verlag schaut auch, wie kommt dann unter die Leute.
Mhm. Wobei, das wären dann die reinen Zahlen auch schon lange nicht mehr genug. Ich glaube, es ist schon dann einfach auch Quality-Content. Also eine Freundin von mir sagt immer, ich bin nicht Influencerin, sondern ich bin Influencerin der Influencerinnen oder so. Also im Sinne von, ich weiß ja, wer mir alle folgt. Und das sind natürlich ganz viele Leute aus der Gastronomie und aus der Branche und so, die dann auch schon oft interagieren. Wir reden ja oft dann, oder wirst gefragt, wo kriegst du denn das und wie machst du denn das und
so weiter. Okay, und die so bauen dann deine Postings nach?
Nein, die gehen dann vielleicht zu dem Bauern oder zu der Bäuerin und besorgen sie die Zutat, weil sie halt mein Approved Buy offenbar von mir haben, weil dann wissen sie, dass es sicher schmecken wird. So viel ist gewiss. Der Ruf wäre sonst meiner ruiniert. Und wenn die das dann auch kaufen und dieser Landwirt oder diese Landwirtin kann dann mehr Produkte verkaufen und die Gäste von dem Gastronomen oder der Gastronomin kriegen was Gescheites zum Essen, das ist für mich eine Win-Win-Situation. Also das ist meine Art von Netzwerken, ein öffentliches Netzwerken und keine Geheimnisse aus guten Quellen machen. Also definitiv vermehrt Schönes.
Wo kaufst du denn in Wien besonders gern ein?
Am Karmelitermarkt, weil es einfach nahe ist von hier und eine schöne Mischung ist aus den Dingen, die ich einfach gern habe. Nur halt am Samstag, klar, weil wir haben ja nicht einen Markt, der jeden Tag sowas bieten würde. Aber es ist keine Schranne. Also ich bin jetzt seit 25 Jahren in Wien und in Salzburg ja aufgewachsen und die donnerstägliche Schranne dort mit den vielen, wie das so schön heißt, Landparteien. Das habt ihr ja in Graz auch so ähnlich.
Ja, wir haben zum Beispiel am Dienstag oft einen Bauernmarkt.
Ja, eben. Und das fällt total, finde ich, dass das eben ein bisschen entzerrt wird und dass es eben einen zweiten Wochenmarkt gibt mit dieser Qualität. Das wäre schon enorm wichtig, weil anders erfahre ich einfach auch nicht, was Saison hat und anders kann ich keine Beziehungen zu den Produzentinnen aufbauen. Wie soll das sonst gehen?
Mhm. Das heißt, du kommunizierst dort wie wild.
Ja, es macht ja auch totale Freude. Ja,
ich meine, das ist am Samstag natürlich die Krise, weil hinter dir warten auch schon 10 Leute und du musst da jetzt wieder so lange reden.
Das ist das lustig, dass du das sagst, weil das hatte ich genau letzte Woche beim Käsestandl vom Helwin und während der mir meine Sachen oberschneidet, da mache ich halt Schmäffchen. Ist ganz normal. Wie best die Leute schauen in Wien. Es ist unglaublich. Wo ich würde dann gerne sagen, habe aber die Diskussion nicht begonnen, weil dann wäre es länger geworden. Glauben Sie wirklich, dass es schneller geht, wenn ich meinen Mund halte, während der Helwin den Käse oberschneidet?
Ehrliche Antwort, wahrscheinlich schon ein bisschen.
Ja, aber das gehört dazu. Ja.
Ich glaube, du musst einfach am Rücken deines Shirts dann haben sie Geduld, ich bin Kochbuchautorin oder so.
Ja, tja.
Mit QR-Code.
Ja, das ist eine gute Idee, danke.
Ja. Ja. Von wegen Kochbücher. Das eine oder andere deiner Bücher ist in der x-ten Auflage erschienen, also irgendwo 12, 13 und so.
Du spürst 11. Muss ich 11, korrigieren, gut. Korrekt bleiben.
Aber du spürst also aus meiner Sicht definitiv in der Oberliga und das bei einem so stark abgedeckten Thema, weil es gibt natürlich richtig viel Kochbücher. Wie ist denn da so deine Startauflage, wenn man fragen darf? Also ich frage jetzt bewusst nicht nach der verkauften Endauflage, aber wie startest du da?
Ja, das ist ja immer das, was man eigentlich nicht kommunizieren will und da bin ich ehrlicherweise nicht sicher, ob das der Verlag will oder nicht. Also ich würde es dir jetzt schon sagen, aber ehrlicherweise würde ich meinen Verlag vorher fragen, ob sie das möchten. Okay. Und zwar der Grund ist der, weil mit den Auflagenzahlen ja sehr viel Spaß getrieben wird im Sinne von 10. Auflage und wenn die Auflage halt nur 2000 Stück ist, geht das halt sehr viel leichter, wie wenn die Auflage, keine Ahnung, 8 oder 10.000 Stück ist in dieser.
Ja, wobei 2000 auch schon nicht wenig ist in anderen Segmenten.
Genau.
Dein Bestseller schlechthin ist immer schon vegan, aktuell in der 11. Auflage, du hast das gesagt, dabei bist du ja gar nicht vegan. Warum funktioniert eigentlich dieses Thema so gut? Gibt es da zu wenig Rezepte in anderen Büchern oder warum kaufen sich die Leute alle dein veganes Buch?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Wissen, wir sollten mehr pflanzlich essen und wie geht das am leichtesten, indem ich es mal wirklich konsequent mache, weil wenn ich vegetarisch esse, dann arbeite ich wieder um den Käse herum oder wie auch immer, ja, oder um das Ei, weil ich mir denke, sonst habe ich nichts Nahrhaftes zum Essen. Das heißt, ich schaue einmal, wie geht es von der anderen Seite aufgezäumt, wirklich rein pflanzlich und dann ist es vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen manchmal aus ethisch-moralischen Gründen oder vielleicht auch aus, wie soll man sagen, gesundheitlichen Gründen. Ich sollte meine Ernährung ändern und kaufe mir halt dann das, von dem ich glaube, dass es besser wäre. Und dann ist es aber, und das ist jetzt die positive Erklärung, die Glaubwürdigkeit von mir und meinen Rezepten. Es wissen ja alle, dass ich nicht vegan lebe. Und deswegen müssen die Rezepte ja anderen Kriterien genügen. Sie müssen nicht der Ideologie einfach nur folgen, sondern sie müssen in allererster Linie geschmacklich überzeugen. sonst kommen sie nie im Leben dort rein. Und damit weiß ich aber, wenn ich diesen Frame irgendwie schon kenne, da werde ich mich drauf verlassen können. Das heißt, wenn ich mich auf das Wagnis einlasse, rein pflanzlich zu kochen an einem Abend jetzt für mich oder für die Schwiegertochter oder für wen auch immer, meinen neuen Freund, der so lebt, dann weiß ich, das wird an mir schmecken. Und das ist übrigens, das höre ich ganz oft, dass mir Mütter eben sagen, ja, meine Tochter ist jetzt vegan und ich wusste nicht, was ich kochen sollte, dass ich nicht für zwei quasi Parteien kochen muss und ich bin jetzt so happy, weil das schmeckt uns alle. Na bitte, Mission accomplished.
Kriegst du eigentlich dann viel Zuschriften, also Leserpost per Postbote wird es nicht mehr geben, die werden schon eher auf Insta schreiben, aber kommt da sehr viel?
Total, jeden Tag. Ganz viel und auch ganz viele Fragen. Also ich bin definitiv auch eine Auskunftei und ich versuche auch alle zu beantworten. Manches ist halt nur kurz, aber es geht nicht anders, aber ja, total viel. Und das allermeiste, 99%, ist positiv und begeistert und Lob und Dank und das ist unglaublich schön. Das cool. ist schon mit der Grund, warum ich dieses Medium einfach auch schätze, weil so wie man da hinein, so kommt es auch heraus. Davon bin ich sowieso überzeugt.
Schön ist ja, Kochbücher, glaube ich, werden alle Krisen am Buchmarkt noch einigermaßen überstehen, weil das ist halt mit dem Tablet irgendwie schon uncool. Ne? Ich meine, bei dir hängt auch ein Tablet da drüben, beim Herd habe ich gesehen, aber Kochbücher haben schon ihre eigene Faszination.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich nutze hauptsächlich meine eigenen Kochbücher als PDFs, weil ich halt dann, ich weiß ungefähr, wo es ist und dann bin ich halt schneller mit dem Suchen und, und habe alle auf dem drauf und muss nicht 20 herstellen.
Aber das Publikum muss sich das schon kaufen.
Nein, es ist haptisch und alles und die Orientierung und einfach das Wissen, egal was mit diesem Internet und mit diesem Strom heute passiert und ob die, weiß ich nicht, das Drama über uns hereinbricht, das Ding ist da und steht mir zur Seite und macht Freude, vielleicht, wenn ich gar nicht heute draus koche.
Du bist außerdem eine Sammlerin. Du hast gemeinsam mit einer Kollegin eine Pflanzendatenbank mit fast 1000 Einträgen zusammengestellt. Warum dieses, wenn am Ende die Pflanzen ja eh gekocht oder gedünstet auf unserem Teller landen?
Das war jetzt eine schöne Umschreibung und da habe ich jetzt kurz gebraucht, bis ich überhaupt drauf gekommen bin, was du meinst, nämlich unsere 30-Pflanzen-App Eat 30 Plants. Ich bin ja erst durch, apropos Graz, und du hast das, glaube ich, bei einer Podcast-Kollegin oder Gästin vor kurzem gehabt, das Thema mit der Gabi Berg, die ja, glaube ich, die Gamerin, die Game-Forscherin.
Johanna Birker, ja.
Genau, hat drüber gesprochen. Mit der Gabi Berg von der TU Graz, Mikrobiomforscherin allerersten Ranges, die uns ja für unser Buch 30 Pflanzen pro Woche das Mikrobiom erklärt und mich hat ja dieses Thema überhaupt, also mich lässt das überhaupt nicht mehr los, fasziniert mich unglaublich und um diese Vielfalt, von der wir wissen, dass sie gut für uns alle wäre, besser tracken zu können, ohne großen Optimierungs- oder Stresszwang, haben wir eine App zu diesem Thema entwickelt, die uns helfen soll, einfach zu schauen, was essen wir eigentlich aus diesem großen Pflanzenreich wirklich und was essen wir aus einzelnen Pflanzengruppen. Manche essen zum Beispiel wahnsinnig viel Obst und nie Gemüse. Wer isst wirklich viel verschiedene Hülsenfrüchte? Wie schaut es mit den Kräutern und Gewürzen aus? Ah, beim Vollkorngang hat vielleicht auch noch was. Und um das spielerisch da sich selbst ein bisschen auf die Schliche zu kommen und was dann automatisch passiert, das finde ich das Faszinierendste daran, dass das Unterbewusstsein währenddessen, während ich da meine Sachen eintrage und suche in dieser über 1300 sind es jetzt, glaube ich, seit wir die englische Version auch online haben, also tatsächlich sehr umfassenden Datenbank, dass das Unterbewusstsein checkt, was da noch daneben steht. Und beim nächsten Mal Einkauf am Samstag am Markt sagst du, ah ja, stimmt eigentlich, es gibt da andere Sorten Mango da noch und vielleicht sollte man nicht die roten Rüben, sondern die geringelten rot-weißen Gyocha-Rüben mitnehmen. Und genau das ist, was es bewirken soll, nichts anderes. Und dass das funktioniert, das taugt uns voll. Wir sind ohne Finanzierung, wir haben eine OG sogar gegründet, die mehr vom Guten heißt, nicht unabsichtlich. Und wir wollen einfach, dass das Ding genauso wie mein Instagram-Account quasi sich von selbst seinen Weg findet und ganz vielen Menschen hilft. Darum ist auch die Version, mit der man arbeiten kann, auch gratis und soll sie auch immer bleiben.
Was wäre denn so eine underrated Pflanze? Ich gebe da ein Beispiel, meine Oma war gelernte Köchin in der Oststeiermark und hat ja hervorragende Brennnesselsuppen gemacht und ich nehme an, in jungen Generationen isst man keine Brennnesseln mehr.
Ja.
Was fällt dir ein, was so underrated ist, was man eigentlich super essen könnte und vielleicht sogar ums Eck wächst?
Ja, Wildpflanzen ist natürlich ein Thema, wobei da muss man ein bisschen halt aufpassen, dass man nichts Falsches erwischt. Das ist schon nicht ungefährlich, finde ich. Mein erstes Buch war ja ein Wildpflanzenbuch im Übrigen. Brennnesseln sind ein super Beispiel, weil da einfach, glaube ich, auch viel Unsicherheit herrscht. Ich weiß ja, die heißt ja nicht umsonst so. Das heißt, wie sammle ich die? Wie gehe ich mit diesen Nesseln oder Haaren da um? damit ich es dann essen kann und wenn ich es dann habe, schmeckt es eh gut, aber der Weg dorthin ist halt nicht einer, den man so intuitiv erfassen kann. Ich glaube jetzt gar nicht was unbedingt ums Eck wächst, doch Kirchel sind natürlich super. Mhm. Ja. Und wir haben ja in Wien, apropos, es gibt einen Baumkataster der Stadt Wien, das weißt du wahrscheinlich eh.
Und dort, Grazer,
ja, aber
Ahnung.
Trotzdem, so von diesen, das finde ich so spannend, da kann man noch Pflanzenarten sogar suchen. Das heißt, ich kann nach meinem Prunus irgendwas, also diese Art von Kirchel dort suchen und die zeigt mir dann im Stadtplan die Standorte von den Bäumen an. Und ich meine, ich gehe schon davon aus, dass sie dafür da sind, gegessen zu werden, weil ich meine, warum sollte ich sonst pflanzen? Vor allem sind im Prater sehr viele. Das heißt, wenn ich einen Guster habe auf irgendeine Sorten Steinobst, dann schaue ich im Baumkataster und schaue, ob da nicht in meiner Nähe vielleicht sogar einer steht. Und das finde ich unglaublich faszinierend.
Das ist raffiniert, ja. Mhm. Das werden die jetzt alle hören und jetzt graben es dann alle dein Terrain ab.
Ah, das passt schon. Es gibt genug für alle.
Okay. Ich nehme an, dass du nicht nur Kochbücher schreibst, sondern auch welche kaufst. Was ist denn dir wichtig an Kochbüchern? Was muss denn ein Kochbuch unbedingt haben, damit du das kaufst und wirklich gern verwendest?
Also ich fange mal von hinten an, ein Zutatenregister. Und es ist erstaunlich häufig nicht vorhanden. Ich weiß warum, weil ich weiß, wie viel Arbeit das Zutatenregister ist. Und das kann man auch nicht der KI machen lassen im Übrigen, weil es eine qualitative Entscheidung ist, welche Rezepte ich unter Zwiebel liste. Weil wenn ich alle liste, wo eine Zwiebel vorkommt, dann ist das Register sinnlos. Sondern ich muss entscheiden, wo bringt mich die Zwiebel auf den richtigen Weg, weil sie entweder in großen Mengen verwendet wird oder weil sie charakteristisch für das Gericht ist. Das heißt, das Register ist für mich ein Zeichen, ist das Kochbuch einfach grundsätzlich fertig gedacht und sorgfältig gemacht. Dann ist es so ein Querblick über die Zutatenlisten, sprich passen die zusammen in einer Saison zum Beispiel. Also wenn ihr ein Rezept hättet mit Fleischparadeisern und Blutorangen, Da fallen mir sogar die Worte zum Stottern an, das geht sich nicht aus, das hat nie gemeinsam Saison. Also brauche ich nicht. Und dann auch die Sorgfalt, wie die Zutaten beschrieben sind. Steht da zum Beispiel eine Dose Kichererbsen, dann stellt sich bei mir sofort die Frage, welche Größe? Eine kleine, eine große, 400 Gramm. Mittlerweile gibt es Gläser, die haben alle möglichen Grammaturen dazwischen. Abgetropft oder nicht? Welches Gewicht meinst du eigentlich? Ist mir nicht sorgfältig genug. Es kann natürlich trotzdem sein, dass mich eine Küche so interessiert, weil sie so, ja, weil sie irgendwas in mir anspricht oder die Person mich interessiert, dass ich es mir trotzdem kaufe, aber es wären sonst eigentlich eher Ausschlusskriterien. Und ansonsten ist es mir wichtig, dass das, was ich selber mache, nämlich versuche, ein klares Konzept und eine klare Linie zu finden, dass ich die auch sehe in einem anderen Buch. Also ein nur schnell hinausgeschossenes Trendbuch, sei es zu einer Person oder zu einem Thema, das interessiert mich nicht. Also ein kurz Positivbeispiel wären zum Beispiel die Bücher von Joshua McFadden, das Amerikaner, der das Six Seasons gemacht hat, was auch meiner Überzeugung entspricht, dass wir definitiv mehr als vier haben. Es müssen ja nicht die 72 in Japan sein, das ist dann vielleicht das andere Extrem, aber irgendwo dazwischen wären wir schon. Und da merkst du einfach, mit wie viel Sorgfalt auch die Zubereitungen geschrieben sind und sowas mag ich total gern.
Wie verzweifelt bist du eigentlich, wenn du im täglichen Leben in Wien siehst, wie sich die Leute so ernähren?
Verzweifelt bin ich nicht, das ist nicht mein, ich würde jetzt sagen Konstitutionstyp, aber mein Charakter, aber eher ein bisschen traurig. Und gleichzeitig denke ich mir, ich habe noch so viel zu tun, mir geht nie die Arbeit aus. Ich finde es schade, wenn nicht klar ist von Anfang an, wenn es die Eltern nicht leisten können, okay, man kann nicht alles den Eltern anlasten. Wenn es die Schule aber auch nicht schafft, es mitzutransportieren, von wegen fürs Leben lernen wir, wie wichtig Ernährung für alles ist. Also nicht nur für uns als Individuen, sondern auch für uns als Gesellschaft, für alles rundum und um, für das Gefühl von Empathie, zum Beispiel für die Tierwelt oder auch für die Zukunft, für unsere Kinder, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, es ist unglaublich wichtig. Und wenn das Essen abgeschasselt wird als was, was man halt erledigen muss oder am anderen Extrem in die Lifestyle-Ecken oder in irgendein Luxussegment abschiebt oder fürs Wochenende sich aufhebt und dort dann angibt damit als Distinktionsmerkmal, dann ist beides falsch. Und das macht mich eigentlich traurig.
Ja, und es ist traurig, weil es breiten sich so ein paar Gerichte aus, die ganze Welt anscheinend dominieren. Also du kannst überall hinfahren und überall sind die gleichen Gaststätten mittlerweile, in Graz, in Wien, in Triest oder sonst wo, überall. Und das ist, glaube ich, nicht immer die beste Qualität, die sich da durchsetzt. Ja, apropos Qualität, dein schlimmstes Erlebnis als Testerin und oder Gastrokritikerin. Du warst ja beides eigentlich, also anonyme Testerin und Gastrokritikerin.
Stimmt.
Was hast du denn da alles an schönen, aber auch an Höllenfahrten
erlebt? Also eines der schlimmsten, aber lustig schlimmsten Erlebnisse war, wenn meine Mama und ich Testessen waren und weil wir ja zwei Frauen sind, ist die Weinkarten, die beim, wie wir gekommen sind, am Tisch gelegen und aber gleich weggenommen worden, weil Wir kennen uns eh nicht aus, genau. Und wir dann auch nicht mehr weiter beachtet worden sind, weil wir uns ja nicht auskennen und kein Wein trinken, ist der Rest ja eigentlich auch wurscht. Ich meine selber schuld, gegen so viel Blödheit kann man einfach nichts machen. Ich überlege jetzt gerade. Nein, mir fällt jetzt gar nichts so wahnsinnig Lustiges ein und so Furchtbares eigentlich auch nicht. Blöd ist, wenn ich erkannt worden bin, was ein bisschen später dann schon manchmal der Fall war, es war für die Süddeutsche eben, und wenn dann halt irgendwie was besonders gut gemacht werden will, das hat, ich meine, die das regelmäßig machen, der Christoph Wagner hat damals ja schon Geschichten darüber erzählt, dass er stundenlang warten muss, weil die Küche so einen Stress hat, dass sie das Gericht dreimal nochmal macht, weil was passiert ist. Also so schlimm war es nicht. Ich finde es eher traurig, wenn ich als ganz normaler Gast behandelt werde, und das ist das, wie sie ganz normale Gäste behandelt werden, während am Nebentisch, wenn man irgendwen kennt, Stammgast, Promi und so weiter, eine ganz andere Behandlung zuteil wird. Und das finde ich eher schwierig dann. Ich habe aber immer behauptet, dass mir das Essen das Wichtigste ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es schon das ganze Ensemble ist. Also, dass das Essen nur so gut sein kann, wenn die Stimmung zum Beispiel dort schlecht ist und da wird, weiß ich nicht, gestritten im Service oder irgendwas, dann hilft das ganze gute Essen nichts. Ich werde es nicht in gute Erinnerung haben.
Mhm. Ja, was macht ein gutes Restaurant aus?
Ja, eben das alles miteinander. Das habe ich mal, glaube ich, in 100 Punkten für die Feldküche aufgeschrieben, glaube ich, in einem Buch, als Buchbeitrag. Lustig, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Muss ich gleich nachschauen dann. Also 100 Punkte waren es, ich entweder hole es jetzt und wir lesen es durch, oder das Wichtigste ist natürlich, dass ich eine Ahnung davon bekomme, welche Art von Zutaten verwendet werden. Und da meine ich jetzt nicht eine klassische Herkunftskennzeichnung, weil die geht mir viel zu wenig weit, sondern dass es eine Transparenz gibt und eine Nachvollziehbarkeit, warum welche Zutaten verwendet werden. Sonst habe ich gar keinen Grund, überhaupt hinzugehen. Dann ist mir das Ambiente nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir wissen alle, in Italien oder in Asien, das kann so unglaublich schier sein und mit Neonlicht und sonst was, ist aber egal. Ja, wenn es Essen passt, ist es völlig egal. Dass die Speisekarte vielleicht nicht riesig ist, ist meistens auch ein guter Indikator. Je kleiner, desto besser. Und das mit dem Service kann man immer erst sagen, wenn man schon dort war, weil das weiß man halt vorher noch gar nicht. Das kann man nicht beurteilen, finde ich. Erst mal. Und das kann Tagesverfassung sein. Es ist auch schwierig, darüber ein Urteil zu fällen, finde ich.
Und du fragst dann aber da regelmäßig nach, wo kommen die Sachen her? Und
sicher, natürlich. Ja. Achso, das war auch noch, das war ganz ein lustiges Erlebnis, weil ich eben bewusst auch bei den Restaurantkritiken eben das dazuschreiben wollte. Das war damals überhaupt nicht üblich, dass du, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her oder so, dass du da einfach sagst, wo kommen die Zutaten, woher soll ich es überhaupt wissen, wenn sie mir nicht sagen. Das heißt, ich habe halt beim Schnitzel gefragt, wo denn das herkommt, und dann heißt die Antwort so, aus der Schale, gnädige Frau. Und dann denke ich mir, erst entschuldige, verkauf mich nicht für deppert. Ja? Und dann frage ich noch einmal nach, und dann ist er schon so wieder borstig. Dabei, vielleicht wird er das oft gefragt, dieser Kölner, und vielleicht ist es ihm selber unangenehm. Er kann ja nichts dafür, das verstehe ich schon. Aber wenn er dann nicht in der Lage ist, zu antizipieren, dass, wenn mehrere Gäste das wissen wollen, dass er vielleicht mit der Küche einen Weg finden muss, diese Dinge zu klären, wie gehen wir damit um? Weil vielleicht ist es eine blöde Herkunft, und das ist ein Wasser auch, und deswegen will er es nicht sagen. Mhm. Oder die Küche sagt es ihm nicht, weil es sagt, nein, sag es nicht, weil das ist ein holländisches, was denn sonst, Kalbfleisch, ist eh das Übliche. Ja, und das finde ich total traurig, weil solange das uns vorenthalten wird, ich meine, ich kann ja im Supermarkt oder am Markt auch entscheiden, was ich kaufe, und in der Gastro habe ich überhaupt keine Chance herauszufinden, ob das das ist, wofür ich eigentlich mehr Geld ausgeben will. Das finde ich problematisch. Und das ist halt schwierig, weil das ist ja so eine heikle Situation. Du willst eigentlich einen schönen Abend oder einen schönen Mittag verbringen, und den willst du ja nicht zerstören dadurch, dass du eine Frage nach der Herkunft deiner Zutat stellst. Aber auch nicht, dass man diese Gedanken machen muss, finde ich absurd. Weil das wäre ja ganz normale, am Markt wäre es eine ganz normale Konversation. Was ist denn das für Sorten? Von wem habt ihr denn die Erdbeeren heuer? Aha, das ist die und die. Ah, von dem sind die Nüsse habt ihr. Dann sind die sicher gut, weil die sind sehr sorgfältig, die trocknen ihre Nüsse immer gut. So, warum? Mhm. Warum ist das in der Gastronomie ein Affront und etwas, also quasi der Beginn von Unheil?
Ja, ich meine, in einer gewissen Kategorie schreiben sie es dann gern hin. Die Frage ist halt, ob du ihnen dann immer vertraust, aber.
Da gibt es ganz legendäre Geschichten. Es hat noch nie so viel Tauernlamm gegeben, wie auf Speisekarten steht, und die dann auch versuchen, das wieder irgendwie wegzubringen, nur weil der das einmal bestellt hat oder so. Es ist total schwierig. Es ist ein Riesenthema. Ist, glaube ich, mit ein Grund, warum ich mir tatsächlich nach Corona nicht mehr so viel essen gehen angewöhnt oder habe, wie schon davor.
Aber gib uns noch einen Tipp, du bist wirklich Profi. Was soll ich denn vielleicht einfach in gewissen Situationen nicht bestellen? Du sagst schon, das Kalbfleisch kommt dann meistens aus Holland. Wir wollen jetzt niemandem Unrecht tun. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, an den und den Tagen bestelle ich sicher keinen Fisch, weil der kann nicht frisch sein. Ja, gib mir ein, zwei Tipps, die dir vielleicht einfallen. Was würdest du vielleicht nicht essen?
Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Das geht nicht. Aber ich persönlich, wenn ich nicht die Herkunft des Fleisches kenne, würde nie im Leben Schweinefleisch und Hühnerfleisch essen, weil das sind einfach die, wo die Tiere am schlechtesten gehalten werden. Ist eher ein Problem, weil im selben Betrieb dann oft auch Eier verwendet werden und dann ist man meistens nicht so konsequent bei der Nachspeise, bei irgendeinem Teig oder sonst irgendwas, weil da sind halt dann dieselben Viecher verwendet oder deren Produkte. Und man kann ja ein Lokal immer sehr gut an der Qualität des Salates erkennen, Klassiker.
Und damit kommen wir dann schon zu unserer letzten Kategorie, die heißt in aller Kürze. Meine Fragen sind zwar nicht so kurz, aber deine Antworten sollten kurz sein. Du sitzt in Triest und bekommst Hunger. Im Zweifelsfall lieber Pasta oder Risotto?
Pasta.
Lieblingsbeisel in Wien?
Rosebar Centrala.
Mit wem, tot oder lebendig, würdest du gerne essen gehen?
Immer mit meinem Mann.
Schlechter Witz. Weil in unserer Signation heißt es gutes Essen und schlechte
muss
Witze.
Muss einer sein, oder wie? Ja, doch. Dran. Zwei Erbsen gingen auf bergauf über die Stirn und sehen einen Igel und sagen, nimmst du einen Bus?
Ja, und am Ende fragen wir immer, und das ist nicht politisch gemeint, rot oder schwarz?
Ich spiele nicht, weil mein Urgroßvater ein großes Landgut in Kärnten verspielt hat.
Oh weh. Gut, dann lassen wir es gut sein. Liebe Katharina, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass ihr da wart.
Viel Erfolg mit deinem Kochbuch, viel Erfolg im Kampf gegen die Hitze. ja, liebe Leute, kauft euch dieses Buch. Es ist nicht nur wunderschön, es passt auch super und das könnt ihr locker bis Ende September, Anfang Oktober verwenden und nächstes Jahr könnt ihr es dann wieder verwenden, ganz bestimmt. Danke auch fürs Zuhören, danke an das Pod für die Produktion und bis zum nächsten Mal.
War das nicht fein? Das war der Haubentaucher-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Werk doch bitte positiv und teilt es auf dem Kanal eurer Wahl. Ewige Dankbarkeit ist euch gewiss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.